Liebe Freunde, zunächst herzlichen Dank für die Einladung zu einem eher leidvollen Thema. Mir geht es eigentlich, wie es im Judasbrief heißt, ihr Lieben, da es mir sehr am Herzen lag, euch zu schreiben von unser aller Heil, also eigentlich das, woran wir uns alle erfreuen könnten, hielt ich es doch für nötig, euch mit meinem Briefe zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Vielleicht Folgendes vorweg. Es sagte mal jemand in Österreich, ich bin Wiener, der zu einem ähnlichen Thema sprach. Er sagte, die Leute ziehen einen warmen Irrtum einer kalten Wahrheit vor. Besonders diese nachrückende Generation, die ja immer mehr vom Bild und damit her vom Gefühl geprägt ist, man beurteilt immer weniger nach Lehrinhalten, sondern nach persönlichen, gefühlsmäßigen Eindrücken. Früher sagte man noch, es steht geschrieben, heute, ich habe erlebt. Früher sagte man, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Heute hört man Zeugnisse, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, damit mein Herz rein bleibt. Es findet also eine gewisse Verlagerung statt und man hat den Eindruck, als würde gerade der Begriff Geistestaufe sehr oft in der Bibel vorkommen. Er steht 7-mal im Neuen Testament, wörtlich in den Geist getauft. Das Wort Lehren steht 98-mal im Neuen Testament. Heute hat man manchmal den Eindruck, es ist genau umgekehrt. Und es sagte der Gründer einer Missionsgesellschaft, Gretchen Guinness, er sagte, die raffinierteste Strategie Satans am Ende der Tage wird darin bestehen, den Gläubigen das in die Seele zu geben, was uns Gott in den Geist geben möchte. Und wir leben in der Zeit, wo man die machbare Berauschung der Seele und des Gefühls als Wirkungen des Heiligen Geistes ausgibt. Und der Heilige Geist bewirkt zweifellos Gefühle, aber Gefühle bewirken nicht den Heiligen Geist. Und er sagte, der Gründer einer Bibelschule, der Heilige Geist ist die wunderbarste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorchen, und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Und heute muss man sagen, oder zu managen. Ganz kurz zu meiner eigenen Biografie. Ihr merkt es an meiner Aussprache, ich bin also nicht ein Urdeutscher, sondern eher ein Urwiener. Ich kam durch Operation Mobilisation zum Glauben. Habe mich noch als Student entschieden für Jesus und dann mein Studium. Ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung abgeschlossen. Ich hatte ein Buch geschrieben mit diesem brennenden Wunsch, Leute für Jesus zu gewinnen, Relativitätstheorie und Bibel. Hier geht es zu diesem Bereich Glaube, Denken, Apologetik. Und das hat mir eigentlich nur Freunde gebracht. Ich habe ein anderes Buch geschrieben, das liegt jetzt nicht mehr auf. Aber eines, das auf ähnlicher Ebene ist, die sanfte Verführung der Gemeinde, da kann man manches nachlesen von dem, was ich versuche heute Abend darzulegen. Und dafür habe ich auch manche Schläge bekommen, besonders für dieses zweite Buch. Ich selber bin durch das Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerhelden, als junger Gläubiger, voller Eifer, in diese charismatische Strömung hineingeraten, durch diese Jesus-Bibelwelle. Ich möchte am Rande erwähnen, dass David Wilkerson heute so weit ist, dass er kein Zungenreden mehr duldet, öffentlich. Als gefragt wurde, warum, war seine Antwort, it is always so disruptive. Es ist immer so störend oder unterbrechend. Und insofern muss ich hier zu einem mehr als leidvollen Thema sprechen. Ich zitiere einen unverdächtigen Zeugen, weil er selber Zungenredner ist, George Malone, ein Engländer, Autor des Buches Those Controversial Gifts, diese umstrittenen Gaben. Und er sagte, ich sage es gleich auf Deutsch, Zungenredner ist der größte Zerstörer christlicher Einheit und Freundschaft unseres Jahrhunderts. Damit ihr nicht meint, das sei jetzt eine besondere Engführung von mir, ich habe das versucht zu dokumentieren. Als die Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium warnte vor der charismatischen Bewegung, schrieb der Gärtner, also das Blatt der Freien Evangelischen Gemeinde, einen Artikel Bruderkrieg und kein Ende. Man hat sich dem geöffnet. Das Ergebnis war solch eine Verwirrung, dass der Gärtner Stellung nehmen musste. Ein Wort der Bundesleitung zur Einflüssen der sogenannten charismatischen Gruppen auf unsere Gemeinden. Und dann schreibt er etwas, und das kann ich fast sagen, habe ich weltweit beobachtet, ist die Quintessenz. Es führte, Zitat, zu ständigen Auseinandersetzungen, zu Austritten und Spaltungen. Und da wurden die gebeten, die diesen Frömmigkeitsstil vertreten, doch die anderen in Ruhe zu lassen. Die Baptisten haben sich eigentlich schon ziemlich von Anfang an, gerade auch durch Graheim, wo ein ökumenisches Lebenszentrum praktiziert wurde, der Charismatik geöffnet. Sie haben jetzt in der ehemaligen DDR im Raum Berlin so viele Spaltungen erlebt, dass in ihrer Zeitschrift Die Gemeinde, Juni 90, ein Artikel geschrieben wurde von derzeitigen Seminardirektor, Pastor Edwin Peter Brandt. Er schreibt, kaum zu verstehen ist die Tatsache, dass es unter Berufung auf den Heiligen Geist und seine Wirkungen häufig zu Spaltungen in den Gemeinden kommt. Es ist ein globales Phänomen. Die Zungenbewegung wird eingehen in die Geschichte als die, die das größte Wachstum zu verzeichnen hat. Das wollen wir offen zugeben. Und auch als die Bewegung, die in unserem Jahrhundert die meisten Gemeinden gespalten hat. Wir wollen jetzt nicht einseitige Schuldzuweisungen hier verteilen. Es haben sich Gemeinden oft genug aus anderen Gründen gespaltet. Aber das ist hier eigentlich das hervorstechendste Phänomen. Ich habe einen Artikel aus Idea Spectrum, die Nummer 49 von 89, Überschrift Spaltungen in China. Und da heißt es, einige von diesen Missionaren, die aus dem Westen nach China kommen über Hongkong, bestünden darauf, dass chinesische Christen die höheren Gaben des Heiligen Geistes praktizierten, so sollten sie in Zungen reden und im Geist tanzen. Und dann heißt es hier weiter, wer die chinesischen Christen dazu zwingen wolle, sollte lieber zu Hause bleiben, schrieben die Hauskirchenleiter. Sie brachten ihre Sorge darüber zum Ausdruck, dass solche Missionare Spaltungen und Uneinigkeit unter chinesischen Christen hervorrufen. Wer beispielsweise die Zungenrede zur Doktrin erhebe, lege damit den Grundstein für Irrlehren. In China hätten Christen ohnehin genügend Probleme. Und es befremde sie, ich fasse jetzt zusammen, wenn man ihnen sage, dass ihnen zu einem erfüllten Christenleben noch das Tanzen im Heiligen Geist fehle. Theodore Williams ist Präsident der weltweiten Evangelischen Allianz. Er ist ein Inder und von daher eigentlich von Natur aus ein sehr toleranter Mann. Und er hat mich gebeten, Vorträge zu halten zu dem Thema Zeichen und Wunder in Indien. Und mir sagte, der Mann, der damals sein Ausbildungsprogramm leitete, ein gewisser Mohan Das, ich sollte das ausdrücklich erwähnen. Und er sagte mir, ich war überrascht, weil ich kenne die indische Toleranz. Unsere Arbeit wird in Indien durch die Pfingstler zerstört. Kurz noch zu meiner eigenen Biografie. Durch Wilkersons Buch also öffnete ich mich dieser charismatischen Strömung. Und ich hatte einen Fehler begangen. Die Bibel sagt, prüfe die Geister, und ich habe die Menschen geprüft. Und ich dachte früher in Schwarz-Weiß-Kategorien, und ich kann es von Herzen nachempfinden, wenn es euch genauso geht. Ich dachte, wenn jemand Kind Gottes ist, dann kann doch nicht ein fremder Geist mitmischen. Das war ein Irrtum. Und liebe Freunde, obwohl das wäre jetzt ein Thema für einen ganzen Abend, wenn wir nicht begreifen, dass Kinder Gottes gleichzeitig auch unter der Leitung verführerischer Mächte stehen können, dann verstehen wir nicht, was heute läuft. Ich habe mir die Hände auflegen lassen, um die Geistestaufe, das Zungenreden zu empfangen. Und ich hatte innerlich eine Bremse. Und dann war es mir fast wie eine Erleuchtung in einem Moment. Er ist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, da kann mir ja nichts passieren. Ich möchte das hier einfügen, damit ich es nicht vergesse. Ein Kennzeichen dieser Strömung ist ein vorschnelles Handauflegen. Und da könnte ich bis Mitternacht erzählen, die Auswirkungen von diesen vorschnellen Handlungen. Es wurde ein Arzt, ein Chirurg, der eine Klinik hat in der Schweiz in meiner Gegenwart gefragt, Herr Doktor, was halten Sie von dem Pfingst- und charismatischen Bewegung? Und ich werde seine Antwort nicht vergessen. Er zeigt auf den Aktenordner und sagte, ich habe die Unterlagen gesammelt. Ich kann Ihnen belegen, wie es dem Patienten nach jeder Handauflegung schlechter geht. Ich glaube nicht, dass er Handauflegung generell ablehnte. Ich auch nicht. Aber die einzige Befehlsform, bitte merkt euch das, im Neuen Testament in Verbindung mit Handauflegung ist nicht eine Ermutigung, sondern eine Warnung. 1. Timotheus 5, 22. Die Hände lege niemanden zu bald oder plötzlich auf. Als ich in Marokko vor vielen Jahren bei Jungen mit einer Mission übernachtete, was hat der Leiter gemacht? Er hat sich von hinten angeschlichen, hat es gut gemeint. Und hat mir da gegen meinen Willen plötzlich von hinten die Hände aufgelegt. Und dann sagt Paulus, warum? Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Es ist vor Gott einzig eins machen. Eine Identifikation. Und insofern passt es in das Gefälle unserer Zeit, denn das macht die Welt heute. Dass man sich am Vormittag kennenlernt und am Abend Hochzeit feiert. Es hat jemand, ein Prediger gesagt, wenn Gott den Westen schont, müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Wir sind schlimmer geworden als Sodom und Gomorra. Das macht die Welt. Man macht sich vorschnell eins und auch in gläubigen Kreisen. Es ist dann nur etwas anders getan, mit zum Teil ähnlichen Phänomenen. Ein Beispiel noch, wir hatten in Wien einen Prediger, das hat nichts mit Pfingstbewegung jetzt zu tun, aber von einer anderen Gemeinde. Und er hat wahllos alles, was weiblich war, ob verheiratet oder nicht, verführt. Und wenn eine Frau zögernd war, hat er die Hände aufgelegt. Ich ließ mir die Hände auflegen und ich machte die erste Zeit ganz wunderbare Erfahrungen, sodass die Vorstellung, das könnte ein fremder Geist sein, mir eigentlich gar nicht kommen konnte. Ich wurde erst nach relativ längerer Zeit, nach Monaten allmählich stutzig und der Herr brauchte mehr als ein Jahr, bevor er mir zeigen konnte, dass ich mich an den fremden Geist geöffnet hatte. Und ich war Kind Gottes. Ich hatte damals schon andere für Jesus gewonnen. Ich war über diese Erkenntnis erschüttert. Und bitte nehmt diesen einen Vers mit, weil es ist Gottes Wort, es ist nicht meine Weisheit. Paulus schreibt bezeichnenderweise den Korinthern, die sich so falschen Aposteln geöffnet haben, im 2. Korintherbrief. Er sagt, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Und Paulus hatte die Korinther selber zum Herrn geführt. Es geht nicht um die Frage der Gotteskindschaft. Er nennt sie geheiligt in Christus Jesus ihrer Stellung nach. Es gibt diese Spannung zwischen Stellung und Zustand, zwischen Stellung und Wandel. Wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist, im Griechischen Heteron Pneuma, das heißt ein fremder Geist, ihr einen fremden Geist empfanget, er schreibt es an Gläubige, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, so ertragt das recht gern, ihr tragt es prächtig. Und liebe Freunde, jetzt darf ich mich über niemand anderen erheben, das war ich selbst. Und ich fürchte, seid mir nicht böse, es ist ein Großteil unserer Christenheit, jedenfalls im Westen geworden. Sie erträgt einen anderen Geist prächtig. Und einen anderen Jesus. Das Wort begeistert kommt davon. Man ist manchmal von den Geistern begeistert. Wir wollen nicht über die Motive richten. Denn ich habe beobachtet, dass es oft die brennendsten und eifrigsten und besten sind, die es da hineinzieht. Und wir sollen auch nicht richten, aber wir sollen prüfen. Die Bibel sagt sogar, prüfet alles. Prüfe die Geister, ermahnt Johannes. Und der Herr Jesus sagt der Gemeinde zu Ephesus in Offenbarung 2, Vers 2, lobend, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Und das merkt er positiv an. Denn viele fürchten hier, sich am Heiligen Geist zu versündigen oder den Geist zu dämpfen und das ist wahrlich nicht die biblische Linie. Warum haben wir in diesen Strömungen als herausragendes Kennzeichen global zu beobachten diese Spaltungen? Es muss eigentlich so kommen, nach allen Denkgesetzen. Das Wort in den Geist getauft Wie ich schon sagte, steht siebenmal im Neuen Testament, viermal in den Evangelien, eigentlich immer jeweils die gleiche Stelle wiederholt. Ich darf euch mit Wasser, sagt Johannes, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Zweimal in Apostelgeschichte und einmal in einen Lehrbrief. 1. Korinther 12, Vers 13. Und liebe Freunde, es ist eine biblische Grundlegung, die aber heute ignoriert wird. Wir müssen Lehraussagen primär nicht von den Geschichtsbüchern als Evangelien und Apostelgeschichte ableiten, sondern dort, wo der Ratschluss für die Gemeinde offenbart ist, und das sind die Briefe der Apostel, Römer bis Judasbrief. Das Wort Ekklesia, Gemeinde, steht in den vier Evangelien, wisst ihr wie oft? Dreimal. Einmal Matthäus 16 und zweimal Matthäus 18. Es sind nur Ansätze vorhanden. Der wahre Ratschluss wird erst offenbart viel später durch die Briefe in erster Linie des Paulus. Und hier setzt sich Paulus mit den korinthischen Durcheinander auseinander. Ein Brief, der unwahrscheinlich aktuell geworden ist, weil erstens der Korintherbrief musste geschrieben werden, weil keine Gemeindezucht vorlag. Kapitel 5. Es ist von daher sehr aktuell, denn wir leben ja heute im Zeitalter der neunten Seligpreisung. Selig sind, die alles tolerieren, denn sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen. Sagt einmal ein Verkündiger. Dann erklärt er anhand von 1. Korinther 12 die Gemeinde als den Leib Christi, einen Organismus, und dann sagt er hier in 1. Korinther 12, 13, denn ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und hier steht ein Aorist, das heißt eine Vergangenheitsform, und er sagt, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und ohne dass ich das wusste, ich habe mich für Jesus entschieden, habe kapituliert am 4. August 68. Und da wurde ich mit dem Heiligen Geist getauft. Aber ich wusste das damals nicht, weil ich lehrmäßig nicht gegründet war. Und dann suchte ich Stunden, Tage, man kann fast sagen wochenlang, die Erfahrung der Geistestaufe. Und da dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Gott ständig um etwas bitten, was er uns längst gegeben hat, beziehungsweise was nicht in seinem ursprünglichen Plan ist, dass sich womöglich etwas anderes einschleichen kann. Es heißt im Psalm 78, da verlangt das Volk Gottes Israel Fleisch. Das Manna war ihnen zu langweilig. Manna, ein Bild für die Speise Gottes, für das Wort. Unsere Seele ist sterbensmatt, immer nur das Manna, und uns sagen Leute heute, ach ihr mit der Bibel und der Buchstabe tötet, man will was fürs Fleisch. Und da heißt es, schau, das sind erschreckende Verse, Vers 29 ab Vers 8, in Psalm 78, da aßen sie und wurden sehr satt, und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Sie haben es bekommen. Sie hatten ihr Verlangen noch nicht gestillt, ihre Speise war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um und schlug die Besten in Israel nieder. Sie haben es bekommen zum Gericht. Das, was für Paulus in den Argumentationen des Leibes Christi die Basis der Einheit ist, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft, ist für die schnellst wachsende Strömung unseres Jahrhunderts, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine zweite Erfahrung. Ja, du hast die Geistestaufe, aber du noch nicht. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn ich das als Grundlage nehme für eine zweite Erfahrung, was für die Bibel die Basis der Einheit ist, ihr seid alle Glieder am Leib, warum? Ihr seid alle durch einen Geist in den Leib getauft, dann muss es nach allen logischen Denkgesetzen den Leib Christi in der Mitte zerreißen. Und das ist das, was man weltweit beobachten kann. Und es ist interessant, dass deswegen Paulus gerade den Korinthern Folgendes vorhält. Weil es teilt ja diese Kategorisierung, die Christenheit, ein in eine Zweiklassengesellschaft. Solche mit besonderen Charismen und solche nicht. Solche, die geistgetauft sind und solche nicht. Und dann erklärt Paulus den Korinthern, und das wahrlich nicht zufällig, die drei Arten von Menschen, die es in Gottes Augen gibt. Es gibt laut 1. Korinther 2, Vers 14, den Psychikos, den natürlichen Menschen, der nichts vom Geist Gottes vernimmt. Es gibt laut Vers 15 den geistlichen Christen und laut Kapitel 3, 1 bis 3 die fleischlichen. Und Paulus sagt jetzt mit anderen Worten, liebe Korinther, die er Kinder nennt, er muss sie 10-mal fragen, wisset ihr nicht in seinem Brief? Er beklagt in diesem Brief Spaltungen und Zank, Kapitel 1, Vers 10 und 11. Er sagt ihnen mit anderen Worten, liebe Korinther, es gibt tatsächlich zwei Arten von Christen. Aber nicht wie ihr meint, Geistgetaufte und Nichtgeistgetaufte oder besondere Gabenträger und solche mit weniger Gaben oder Zungenredner und Nichtzungenredner, sondern fleischliche und geistliche. Und ihr, Korinther, seid fleischlich. Die einzige Gemeinde, die ausdrücklich so genannt wird. Obwohl, Kapitel 1, Vers 7, sie alle Gaben hatten. Ihr mangelt an keiner Gabe, sagt ihn im ersten Kapitel und nennt sie im dritten Kapitel fleischlich. Und als ich ein junger Gläubiger war, und ich kann mir vorstellen, dass es manch einem von euch auch so geht, da meinte ich ja, je mehr Charismen ich habe, womöglich so besondere, desto geistlicher bin ich. Und liebe Freunde, Gaben und Geistlichkeit sind nicht miteinander korreliert, sondern Gaben und Frucht. Nochmals Beweis Korinth, sie hatten keinen Mangel an einer Gabe, Paulus nennt sie fleischlich. Korinth hatte Sünden schlimmer als die Heiden, 1. Korinther 5. Korinth war eine völlig vermischte Gemeinde, sie hatte Unzucht, sie hatte Götzendienst und Paulus muss fragen, nachdem sie sich noch gegenseitig vor weltliche Richter geschleift haben, ist so gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer. 1. Korinther 6, Vers 5. Sie saßen über ihn zu Gericht, 1. Korinther 9, Vers 3, denen, die über mich zu Gericht sitzen. Es war wahrlich keine erfreuliche Gemeinde, sondern eigentlich ein erschütternder Zustand. Und Paulus fragt dann in 1. Korinther 12, in den anschließenden Versen, wo er die Gaben erklärt am Bild des Leibes, er fragt dann ab Vers 27, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ihr seid der Leib Christi, und dann fragt er Vers 29, sind sie alle Apostel, sind sie alle Propheten, und dann reden sie alle in Zungen, haben sie alle die Gabe auszulegen. 1. Korinther 12, Vers 30. Er sagt, ihr seid alle durch einen Geist ein Leib getauft, reden sie alle in Zungen. Ich habe das Zeugnis gehört auf Kassette von einem Mann, der 20 Jahre in der Pfingstbewegung war. 10 Jahre Prediger einer Pfingstgemeinde. Und der Mann trat nach 20 Jahren vor die Kanzel seiner Gemeinde und das ist ihm wahrlich nicht leicht gefallen und sagte, liebe Geschwister, es ist alles falsch. Er sagte, es hat einem Gabenträger keinen Sinn zu sagen, deine Gabe ist falsch, tue Buße. Dann wird er sagen, so spricht der Herr, deine Gabe ist falsch, tue Buße. Deswegen hat er gebeten, dass man es mit dem Verstand erkennen kann, was mit diesen Weissagungen los ist. Und dann sagte er, seit dieser Zeit kamen die Weissagungen in meiner Gemeinde falsch. Er hat sich das aufgeschrieben und seinen Gemeindegliedern vorgehalten. Er hat gesagt, schau her, das hast du letzte Woche geweissagt und das weissagst du heute. Jetzt sagen die, was? Dann hat er darum gebeten, dass der Herr ihm zeige, was mit seiner prophetischen Gabe ist. Und dann sagte er, und seit der Zeit kamen meine Weissagungen falsch. Und dann sagte er, da begann ich an Gott zu verzweifeln. Denn er merkte, er hatte sich einen fremden Geist geöffnet. Und dann sagte er, ja Gott, du sagst doch in deinem Wort, wenn wir dich um Brot bitten, wirst du uns nicht einen Stein geben. Bist du denn schlimmer als ein irdischer Vater? Und sagt, ich kam in Todesängste. Und dann merkte ich, es geht hier nicht um Lehrfragen, es geht hier um Geister. Und er hat dann Gott gebeten, ich kannte ja diese Stellen von 1. Korinther 12 bis 14 alle auswendig, wo war der Einstieg? Herr, ich habe jetzt lange genug, jahrzehntelang die Bibel mit der Pfingstbrille gelesen und der Mann war eindeutig ein Bruder im Herrn. Nochmals, es geht nicht um die Frage der Gotteskindschaft. Da würden wir uns an teuren Seelen vergreifen. Es geht um die beängstigende Frage, können wir uns als Kinder Gottes dennoch verführerischen Mächten öffnen? Eigentlich ist die Frage ja ganz klar, sonst hätte ja Paulus keine Briefe schreiben brauchen. Sonst hätte er nur schreiben müssen, seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus, Amen. Und lest nur den Brief, man kann den Send schreiben, welch ein Durcheinander. Und dann sagt der Herr, zeige mir, was sagt dein Wort wirklich? Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, als er wiederum 1. Korinther 12, 13, eine Stelle, die er schon dutzend, hundertfach womöglich gelesen hatte, auf einmal steht hier, ihr seid alle durch einen Geist in Leib getauft. Von daher, liebe Freunde, möchte ich das kurz noch beleuchten. Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Und da ist es die ausdrückliche Lehre der Bibel, wer den Heiligen Geist nicht hat, ist nicht Kind Gottes. Römer 8, Vers 9, da sagt Paulus, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Nochmals eine kurze Nachblendung von dieser Einteilung fleischlich und geistlich. Der Übergang, liebe Freunde, und das trifft mich voll auch hier mit eingeschlossen, von fleischlich zu geistlich, ist nicht 1. Korinther 12 oder 14, sondern Römer 6, 7 und 8. Und nicht ein Erlebnis, das ich auch leidenschaftlich suchte, das einen sozusagen in Quantensprung hochkatapultiert, sondern Buße. Wir lesen in Epheser 1, Vers 13, da sagt Paulus, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist lässt sich nicht von Menschenhänden dienen. Apostelgeschichte 17, Vers 23 und 24. Gott, der die Erde gemacht hat, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht im Tempel von Menschenhänden gemacht, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, als bedürfe jemandes. Und Paulus nennt im Galaterbrief die Vorstellung, dass man den Heiligen Geist anders als durch Glaube erhalten könnte, Zauberei. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt des Glaubens? Und jetzt wird dem entgegengehalten aus Apostelgeschichte gewisse Mitteilungen. Wir müssen unterscheiden zwischen Lehre und Mitteilung. Und Apostelgeschichte ist primär ein Geschichtsbuch. Es heißt in Apostelgeschichte 4, als sie beteten, erbebte die Städte. Jetzt, ich bring's jetzt etwas überzeichnet. Jetzt stell dir vor, ich mache eine Lehre daraus. Dann frage ich euch, wann habt ihr das letzte Mal bei eurer Gebetsversammlung ein Erdbeben erlebt? Wenn das nicht geschehen ist, nun, es sehnt sich niemand nach Erdbeben, denke ich, dann seid ihr nicht voll Geist. Es steht ja geschrieben, Apostelgeschichte 4. Ich bring's jetzt überzeichnet. Und so werden aus Apostelgeschichte Kapitel 8 herausgegriffen, wo Philippus in Samarien predigt und es werden viele Samariter gläubig, sie bekommen nicht den Heiligen Geist. Es wird Apostelgeschichte 19 herausgegriffen, die Jünger da zu Ephesus und da ist eine Art Zwei-Stufen-Lehre und damit wird das gerechtfertigt und all den anderen eindeutigen Lehraussagen der Schrift entgegengelaufen. Dass das besondere historische Zusammenhänge hat, das sagt man uns dann gewöhnlich nicht. Und auch Apostelgeschichte 19, die Stelle, die immer wieder herangezogen wird für die Zwei-Stufen-Lehre, da fragt Paulus in Vers 2, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das war das Normale. Nun, das waren Leute, die hatten überhaupt noch nie gehört vom Heiligen Geist und waren durch Johannes den Täufer oder den Apollos zum Glauben gekommen. Und diese außergewöhnliche Situation erklärt man uns zum Normalfall. Und das ist die Ursünde der Schwärmerei, dass sie das Außergewöhnliche zum Normalen erklärt. Liebe Freunde, das Wort Zauberei steht sehr oft dann im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung. Die Bibel sagt uns, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Und Ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Es merken das sogar die Weltmenschen. Das Wort Apokalypse hat fast eine Inflation erlebt durch den Golfkrieg. Und wer weiß, wie der Herr Jesus das Thema seiner Wiederkunft einleitet. Was ist die erste Frage des Herrn, erste Antwort des Herrn auf die Frage seiner Jünger, was sind die Zeichen deines Kommens? Denn mit dem ersten sage ich das Allerwichtigste. Die erste Antwort in allen drei Evangelien, wo der Herr über seine Wiederkunft redet, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Wir leben im Zeitalter der Verführung. Und da kommentierte Gerhard Meyer, ich habe das in meinem Buch abgeschrieben, man sagt vornehmer zitiert, in seinem Matthäus-Kommentar, er fragt Folgendes. Es fällt auf, dass Jesus die Warnung vor der Verführung an die Spitze stellt. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Liebe Freunde, man sollte es sagen mit bekümmerten Herzen, wir leben in einer Zeit, wo das Falsche triumphiert, wo das Falsche Erweckungen feiert. Und dann ein paar Zeilen weiter, aber was ist das Furchtbarste in jener Zeit? Körperliche Leiden? Nein. Katastrophen und Kriege? Nein. Verfolgung? Nein. Die Verse 23 bis 27 geben die Antwort. Es ist die Verführung. Von daher versteht man, wie notwendig der Kampf gegen die Irrlehre ist. Und liebe Freunde, wenn ich das hier kurz einblenden darf, wenn wir etwas nüchtern in die Welt schauen, dann sehen wir leider, und das ist jetzt wahrlich nicht positiv, was ich hier sage, einen Dammbruch des Okkultismus. Es hat ein Amerikaner namens Dave Hunt ein Buch geschrieben, Seduction of Christianity, die Verführung der Christenheit. Das schlug ein wie eine Bombe. Man hat bereits 8 Bücher dagegen geschrieben. Und er sagte, er ist felsenfest davon überzeugt, wir stehen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu wegen eines Hinweises, den die meisten Evangelikalen nicht beachtet haben, nämlich, dass der Herr Jesus das Thema der Wiederkunft immer mit Verführung einleitet. Und dann zeigt er auf, was an Verführung läuft, besonders in der Electronic Church, der Fernsehkirche Amerikas und der charismatischen Strömung. Und ich hörte ihn auf einer Kassette zu dem gleichen Thema und am Ende seines Vortrags ist der Mann so erschüttert. Er sagte, we only showed the tip of the iceberg. Wir haben nur die Spitze des Eisbergs gezeigt. Und er sagt, es geht ja hier um ewige Seelen. Er ringt um Fassung, er ist fast dabei zu weinen. Und dann hat man ihn vorgeworfen, er ist negativ. Und dann sagt er etwas doch Erinnerungswürdiges. Wir können die dickste Konkordanz nehmen und nachschauen, die Begriffe positiv und negativ gibt es nicht in der Bibel. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Denn die Wiederkunftsrede unseres Herrn, wo er sagt, es kommt eine Trübsal, wie sie nie war und auch nie mehr sein wird seit Anbeginn dieser Welt. Und wenn diese Tage nicht verkürzt werden, würde kein Mensch selig und werde hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, ist doch nicht positiv. Oder gar Offenbarung 9, von diesen Plagen ward getötet, der dritte Teil der Menschheit, ist das positiv? Wir sehen eine Drogen- und Okkultwelle. Ich habe das aus weltlichen Zeitschriften zusammengestellt, habe auch einige Kopien noch übrig. Hamburger Abendblatt von 29. November 90. Jeder Zweite hat Kontakt zu Drogen. Ein Weltmensch sagt, Väter, Mütter, Lehrer, Chefs, sie alle wollten es nicht wahrhaben und doch stimmt es, jedes Zweite ihrer Kinder, ihrer Schüler, ihrer Lehrlinge nimmt Drogen, schluckt Tabletten, kippt harte Drinks. Es ist alles viel schlimmer. Ein Weltmensch. Ein Gespenst geht um in Deutschland, der Okkultismus. Eine Mitteilung aus der Zeitschrift Die Welt vom 7. März dieses Jahres. Die Geister werden immer zudringlicher. Sie breiten sich vor allem an den Schulen aus. Der mittelalterliche Dämonen- und Geisterglaube feiert im Zuge des neuen Zeitalters New Age allerorten seine Wiederkehr. Sogar die Studenten an den Universitäten eines Gralshüter kritisch-rationalen Denkens lauschten neuerdings gebannt Vorträgen über Hexenkulte und afrikanischen Voodoo-Zauber. Wir haben es amtlich, dass das Schreien der Geister angeblich der Heilige Geist ist. Jetzt bei der 7. Vollversammlung des Weltkirchenrats in Canberra, es sprach eine koreanische Theologin. Sie hat einen rituellen Tanz aufgeführt, hat 18 verstorbene Geister und Personen angerufen bei einem öffentlichen Vortrag, wo sozusagen die kirchliche Elite weltweit versammelt war. Und wörtliches Zitat: Wenn wir das Schreien dieser Geister nicht hören, können wir auch die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Es wurde beschwört der Geist der Jeanne d'Arc, der Martin Luther King, der betrübte Geist der Regenwälder im Amazonas, also ein totaler Animismus. Ich hoffe, sagte sie weiter, wörtliches Zitat, dass die Gegenwart der Geister all unserer Vorfahren ihnen kein Unbehagen verursacht. Hier Leute mit einer Leitbildfunktion, Patrick Swayze, ich habe den Namen erst kürzlich aussprechen gelernt, weil ich keine Zeit habe fürs Kino, er ist ja Hauptdarsteller von Dirty Dancing. Und inzwischen ist er mit seinem angeblich verstorbenen Vater in Verbindung. Frage, auf welche Weise geschieht das? Ich schließe meine Augen, stelle mir vor, dass weißes Licht mich umgibt und lasse die Figur meines Vaters erscheinen. Sofort fühle ich mich beschützt. Uralte Okkulttechniken, und der Mann hat ja eben Vorbildfunktion. Und Dave Hunt zeigt auf in diesem Buch Verführung der Christenheit, wie die gleichen Techniken der Visualisierung, jetzt nicht mit Verstorbenen, sondern angeblich mit Jesus, in der Christenheit sich epidemisch ausbreiten. Der Mann, den er fast am meisten zitiert, ist der Mann mit der größten Kirche der Welt, Dr. Paul Yonggi Cho, der genau diese Visualisierungstechniken hat. Ihm erschien Jesus, es steht schwarz auf weiß, in dem Dictionary der Pentecostal Charismatic Movement, angezogen als Feuerwehrmann. Wörtliches Zitat, dressed as fireman. Und er zeigt auch, wie die Techniken von Yonggi Cho, der Visualisierung, der Incubation, dass man durch eine lebendige Fantasie die Resultate herstellt, uralter Schamanismus ist, Hexentum, er nennt es Sorcery, also Zauberei, und Mental Alchemie, mentale Alchemie. Das ist jetzt natürlich nicht positiv, wiederum wollen wir nicht über und die Motive der Leute richten. Das steht uns nicht zu, wir sollen nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen. Und liebe Freunde, ich fürchte, es läuft auch in den Gemeinden parallel ein Einbruch der Geisterwelt. Der schnellst wachsende Flügel der Charismatik in den 80er Jahren war die Positive Confession Movement. Sie heißt auch Faith Movement von Kenneth Hagin. Bei uns heißt sie Rema-Gemeinden oder Wort des Glaubens in der Schweiz Zoe. Und Kenneth Hagin hat seine Lehren von dem Spiritisten E.W. Kenyon übernommen. Und Kenneth Hagin lehrt, dass Jesus nach der Kreuzigung, obwohl er sagte, es ist vollbracht, und obwohl er sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, als hilfloses Wesen in die Hölle sank und dort vom Teufel 3 Tage und 3 Nächte lang gequält wurde und damit unsere Erlösung bewirkt habe. Und das war der größte Streitpunkt in der Charismatik in den 80er Jahren. GDS, Jesus died spiritually. Jesus starb angeblich nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Und wie Dave Hunt sagte, ja, wenn er nicht lange genug gequält wurde, ist er dann überhaupt, sind wir dann überhaupt erlöst? Und wenn er lange genug vom Teufel gequält wurde, sollen wir ihm dann noch als Co-Redeemer, als Miterlöser danken? Für mich sind das lupenreine Dämonenlehren und auch das ist eine Erfüllung der letzten Tage, 1. Timotheus 4,1. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Tagen werden etliche vom Glauben abfallen, anhangen verführerischen Geistern, Lehren der Dämonen. Und wie Dave Hunt beklagte, er sagte, es hätte mindestens da jemand aufstehen müssen und sagen, enough is enough, es ist jetzt genug. Hier wird das Kreuz derartig durchgestrichen, hier sollten wir einen Doppelpunkt setzen. Sein engster Mitarbeiter, Kenneth Copeland, er sagt, der Mensch ist Gott. But spelled with a little G, aber mit einem kleinen G geschrieben. Es ist unglaublich, was an New Age-Denken und Dämonenlehren in die Christenheit eingebrochen ist. Und, liebe Freunde, seid nicht böse. Wiederum wollen wir nicht über die Motive richten. Aber das war ja der Einladungszettel für so ein Treffen mit einem amerikanischen Evangelisten namens Christopher Allem, das erst gestern zu Ende ging, Jesus Live. Und da wird er vorgestellt, die Gelegenheit Jesus so kennenzulernen, wie er wirklich ist, begeisternd, stark, aufregend, einfach überwältigend. Und wir wollen es nicht richtend sagen, aber es ist zum Weinen. Denn ich glaube, vor 20 Jahren hätte fast jeder noch erkannt, das ist nicht der biblische Jesus. Paulus sagt, ich wüsste nichts unter euch außer Christus, den Gekreuzigten. Das schreibt er bezeichnenderweise den Korinthern. Er sagt, ich kam zu euch mit Furcht und Zittern. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Und die falschen Aposteln, die rühmten sich ihrer Vollmacht. Paulus fragt in 1. Korinther 4, Vers 10, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug. Wir schwach, ihr aber seid stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Wir sind jedermanns Kehricht. Und er hält diesen falschen Aposteln, die diesen anderen Jesus haben, das ist die typische Theologie des Triumphes, das ist nicht mehr die Theologie des Kreuzes. Er hält ihnen entgegen mit einem Satz, ich habe auch die Zeichen des Apostels, 2. Korinther 12, 12. Ihr lieben Korinther, ich habe viel mehr Zeichen und Wunder als diese arglistigen Arbeiter und falschen Apostel, wie er sie nennt, diese Superapostel, wie sie im Griechischen genannt werden. Nur ich rede nicht darüber, ich war sogar im Paradies, aber ich habe 14 Jahre lang darüber geschwiegen. Und dann belegt er seine Apostelschaft mit der Fülle seiner Leiden, 2. Korinther 11. Und als Gott den Paulus beruft, sagte dem Ananias, ich will dir zeigen, wie viel er um meines Namens willen wird leiden müssen. Diese Verse kennt man heute offensichtlich nicht mehr. Man hat ein Erfolgschristentum, wenn du richtig glaubst. Worte sind Kraft, der Glaube ist eine Kraft, laut Kenneth Hagin. Und wenn du jetzt aussprichst, ich bin gesund, dann wirst du gesund. Wenn du sagst, ich könnte krank werden, dann machst du eine Negativ-Confession, ein negatives Bekenntnis, dann könntest du krank werden. Er hat ein Büchlein geschrieben, Have Faith in Your Faith, habe Glauben an deinen Glauben. Also reine Suggestivtechniken. Und das war die Theologie der Freunde Hiobs. Lieber Hiob, du musst gesündigt haben. Mit dir muss etwas nicht stimmen, denn wärst du Gott immer gehorsam gewesen, dann wärst du immer erfolgreich, immer wohlhabend, immer gesund. Und Gott nennt die Freunde Hiobs schlechte Ratgeber. Sie haben töricht geredet, sagt Gott in Hiob 40. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass es Unglück gibt und Versuchung und Leid auch für Menschen, obwohl sie im Willen Gottes sind. Und das ist das Evangelium, das Wohlstandsevangelium zum Teil jedenfalls unserer Tage geworden. Und mit damit verbunden ein Phänomen, das man eigentlich nur am Rande kannte, dann durch Catherine Kuhlmann, das war die berühmteste Figur der Heilungsbewegung in der charismatischen Strömung der 70er Jahre, dass sie mit einem geschiedenen Pfingstprediger verheiratet war, wusste man nicht. Das kam erst durch ihre Biografie ans Licht. Dass sie die Leute ständig deswegen angelogen hat, stand auch in ihrer Biografie von pfingstlicher Seite rausgegeben. Nachzulesen in diesem Buch von Jamie Buckingham, Catherine Kuhlmann, im Fix Verlag erschienen. Das Phänomen, dass Menschen im Geist erschlagen werden, und das möchte ich hier doch noch kurz beleuchten, weil das so aktuell geworden ist. Paulus eröffnet in 1. Korinther 12 die Verse 1 bis 3 die Diskussion um die Gaben. Und damit er nicht meint, dass Korinth eine vorbildliche Gemeinde war, er sagt ihnen in Kapitel 11, Vers 20, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Vers 17, ihr kommt nicht zum Guten, sondern zum Schlimmen zusammen. Stellt euch vor, ich würde einer Gemeinde hier in Metzingen oder in Reutlingen sagen, ihr kommt nicht zum Guten, sondern zum Schlimmen zusammen. Bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Das wäre so ziemlich das negativste Urteil. Das war Korinth, lest es nach, 1. Korinther 11. Und er eröffnet dann in Kapitel 12 die Gabendiskussion und gibt in den ersten drei Versen das Kennzeichen oder zeigt, wie man echte und falsche Gaben unterscheiden kann. Und jetzt kommt doch etwas Wichtiges. Er sagt in Vers 2, nachdem er erklärt, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, ihr wisset, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Wurde der unwiderstehlich hinweggezogen, wie ihr eben geführt wurdet. Und da steht im Griechischen das Wort apagomai in einer anderen Form. Apago heißt wegführen. Und passiv heißt wegreißen. Und das war ein Kennzeichen dieser heidnischen Mysterienkulte und des Dionysos-Kultes. Man geriet da in Trance durch Tanzen, und wenn diese Geister kamen, haben sie die Menschen zu Boden gefeuert. Und Paulus sagt in Vers 2, ihr wisst doch, als ihr Heiden wart, hat es euch unwiderstehlich hinweggerissen. Die Menge-Übersetzung sagt wörtlich hinweggerissen. Es heißt das griechische Wort passiv tatsächlich so wörtlich. Und er sagt in Kapitel 14, Vers 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und schau, da ist der vielleicht jetzt attraktivste und ansprechendste Mann der ganzen Heilungsbewegung, John Wimber. Und ich hörte einen Vortrag von ihm, wo er Folgendes berichtet, auf Kassette, ich habe es wörtlich mitgetippt, als da in Yorba Linda, Kalifornien, der Heilige Geist fiel. Ich ging auf eine Frau zu, um mit ihr zu beten, und ich hob meine Hand, und she went flying, sie flog davon. Bam, against the wall, sauste gegen die Mauer. Und er bringt das so ansprechend, und er ist ein sehr sympathischer Mann, und das Publikum lacht. Und dann erzählt er das, wir beten mit einer anderen Person, und he hit his head thrice. Bam, bam, bam. Er schlug seinen Schädel dreimal an. Am Tisch, am Stuhl, am Boden. Then we were looking for catchers. Dann suchten wir nach Auffängern. Also wer Englisch kann, ich habe da noch mindestens eine Kopie davon da. Und er berichtet, und das ist auch in seinem Buch, die dritte Welle des Heiligen Geistes nachzulesen, als da der Geist kam, in dieser Turnhalle, dann geht er nach Hause und sagt zu seiner Frau, Carol, er geht zum Kühlschrank, öffnet die Tür und sagt, wenn wir das Wort Gottes genauer nehmen und er holt ein Glas Milch heraus, wird der Heilige Geist. Als er das Wort Heilige Geist sagt, sausen in die Beine weg, das Milchglas fliegt in der Luft herum, er kann sich gerade noch an der Theke anhalten und dann lächelt er seine Frau an und auf der Kassette sagt er, I think we're in for something, Carol Key. Ich denke, es wird jetzt noch einiges auf uns zukommen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das sind die klassischen Phänomene des Spuks. Das macht nicht der Heilige Geist. Dass er uns die Beine wegzieht, wenn wir das Wort Heiliger Geist in den Mund nehmen. Und wir sind hier nicht auf neutraler Ebene. Und wir sehen in der Welt einen Dammbruch des Spiritismus. Und darf ich es so deutlich sagen, liebe Freunde, der Gradmesser der Vollmacht und der Gottesfurcht ist immer auf ethischem Gebiet. Wenn eine Generation die Furcht Gottes verliert, beginnt sie zu huren. Und da können wir von Zeichen, Wundern reden, was wir wollen. Der Gradmesser der Vollmacht wird erkannt auf ethischem Gebiet. Wie sieht es da aus? Im Westen. Zeigt mir das Pärchen, das noch heute rein zum Traualter kommt. Ich lege für kein Pärchen aus unseren Kirchen und Freikirchen die Hand ins Feuer, dass sie noch rein zum Traualter kommen. Es mag sie geben, aber sie sind langsam im Aussterben, sage ich etwas überspitzt. Man muss sie fast in Spiritus setzen als lebende Fossile. Ist jetzt etwas karikiert gezeichnet. Daran ermerken wir den ganzen Dammbruch. Das ist der Gradmesser. Und John Wimber sagte, wiederum auf Kassette, das wurde dann teilweise zitiert, im Januar dieses Jahres, er sagt, es wird Heilung so selbstverständlich werden, dass sogar kleine Kinder das handhaben werden. Es werden in großen Stadien sich solche Heilungsevangelisten versammeln. Man wird Särge hineinführen und die Toten werden dann nur so auferstehen. Und dann sagt er, you see healing evangelists holding up their hands. Du wirst sehen, wie Heilungsevangelisten ihre Hände hochheben und Licht aus den Handflächen hervorgeht. Wenn jemand von diesem Licht getroffen wird, wird er sofort geheilt. Liebe Freunde, das ist Spiritismus. Wimber hat alle Phänomene eines Geistheilers. Und wir haben die Geistheiler in der Welt. Er sagt, wörtliches Zitat, ich bekomme an bestimmten Stellen meines Körpers Schmerzen, dann weiß ich, welche Krankheit Gott bei den Anwesenden heilt. Er bekommt zum Beispiel einen Kopfweh, dann weiß er, Gott heilt den Kopfweh. Er bekommt einen Schmerz im Backenzahn rechts oben, so war es bei der Feierkonferenz in Frankfurt, nein, nicht Feierkonferenz, bei dieser Heilungskonferenz in Frankfurt, dann wusste er, Gott heilt seinen Backenzahn. Mir hat das Dr. Fritz Laubach, der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, er war ja dort selber erzählt.
Liebe Freunde, diese Phänomene kennt die Bibel nicht. Aber das sind die klassischen Phänomene der Geistheiler und der Spiritisten. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe mich, Brasilien ist die Speerspitze des Spiritismus. Man schätzt 40 Millionen praktizierende Spiritisten. Wir haben alle Missionare dort. Es waren ungefähr 20 verschiedene Missionare, die Parallelen zwischen charismatischer Bewegung und Spiritismus bestätigt. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich wäre dankbar, wenn es nicht zuträfe. Wer freut sich nicht über Weckung? Wir glauben auch, dass Gott in gewissen Orten der Welt noch Großes tut. Wir denken an China. In der Sowjetunion ist eine Offenheit. Mir sagte Werner Gitt, er war gerade vor 14 Tagen in Moskau. Er sagte, ich musste meine ganzen vorgefassten Predigen in den Aktenkoffer stecken. Da braucht man nicht so eine lange Rampe bauen wie bei uns, damit man mal mit einem Bibelvers kommen kann. Die Leute wollen nur die Bibel und das Evangelium hören. Ich konnte immer direkt einsteigen und nach meinem Vortrag an der Uni in Moskau, da wurde für Fragen eröffnet. Er sagte, Alexander, wirst du es nicht glauben. Es wurde keine wissenschaftliche Frage gestellt. Es ging nur um Gott und Jesus Christus. Solch ein Hunger. Aber die westliche Welt ist Sodom und Gomorra geworden. Das biblische Wort für Erweckung lautet, das Wort des Herrn breitete sich aus. Oder das Wort des Herrn nahm überhand. Was breitet sich heute aus? Videokassetten. Das genaue Gegenteil. Nicht, dass jede Videokassette schlecht ist. Aber was sich unsere Jugend heute ansieht, das wisst ihr womöglich besser als ich. Ich möchte noch versuchen, jetzt allmählich zur Landung anzusetzen. Also keine Angst, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Man sagt uns, ja, das ist nur in Deutschland so, eure Probleme mit der Charismatik. Diese deutschen Betonköpfe mit ihrer Berliner Erklärung, wo im Jahre 1909 erklärt wurde, dass in der Pfingstbewegung ein Geist von unten ist. Und anders sei das kein Problem gewesen. Torre wurde von den Pfingstlern vereinnahmt. Torre war Nachfolger des größten Evangelisten des vorigen Jahrhunderts, Dwight Lyman Moody. Reuben Archer Torre war dann der Leiter des Moody Bible Instituts. Und er ging 1912 nach Kalifornien. Er gilt als Johannes der Täufer der Pfingstbewegung auf deutschem Boden. Er sprach im Jahre 1905 bei der Blankenburger Tagung und er hat dort eine Zwei-Stufen-Lehre vertreten. Bekehrt sein ist eine Sache, Geist getauft ist eine andere Sache. Und dann kam die Pfingstbewegung und dann haben sie an die Lehre der Geistestaufe als eine zweite Erfahrung das Zungenreden angeknüpft und da bestand eine große Offenheit. Es hat die Gemeinschaftsbewegung zertrümmert, 15.000 traten aus, die Erweckung war vorbei und es wurde die Berliner Erklärung verfasst, in der Pfingstbewegung ist ein Geist von unten. Torres Bücher wurden von den Pfingstverlagen veröffentlicht über das Gebet und der Heilige Geist. Man hätte also meinen können, Torre war auch ein Anhänger dieser Strömung und wir fanden letztes Jahr ein Traktat von Torre in der von ihm gegründeten Bibelschule oder Bible Seminary in Los Angeles, Biola Bible Institute of Los Angeles. Is the present tongue movement of God? Ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott? Es ist wahrscheinlich 1912 geschrieben worden, es ist das Schärfste, was ich jemals gelesen habe. Im Vergleich dazu ist die Berliner Erklärung ausgesprochen pfingstfreundlich. Von Standpunkt der Kirchengeschichte hochinteressant. Wir haben, ich schätze, wie viel, Charlie? 100? 100 Kopien mitgebracht, sie liegen kostenlos auf. Nehmt es euch mit, es kostet nur einen Griff. Ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott, erster Punkt, sie ist es nicht. Aus folgendem Punkt, die gegenwärtige Zungenbewegung erhebt Zungenreden zum einzigen und entscheidenden Beweis, dass jemand die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hat. Zweitens, ich mache jetzt eine Kurzfassung, die praktische Auswirkung der Lehre der Zungenbewegung besteht darin, das Zungenreden zur wichtigsten Manifestation der Gegenwart und Kraft des Geistes zu machen. Drittens, die Zungenbewegung führt ihre Anhänger dazu, das Zungenreden mehr als jede andere Gabe zu suchen, während uns die Bibel klar lehrt, dass wir eher nach einer anderen Gabe als dieser streben sollten. Viertens, die Leiter der Zungenbewegung sind ständig ungehorsam gegenüber der offenbaren Lehre des Wortes Gottes in Bezug auf Zungenreden in öffentlichen Versammlungen. Das Wort Gottes lehrt klar in 1. Korinther 14, dass Zungenreden eher privat als öffentlich praktiziert werden sollte. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 19, Ich will, dass in der Gemeinde und öffentlichen Versammlung über 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 in Zungen. Und er sagt dann 2, aufs meiste 3 und nacheinander. Und wenn kein Ausleger da ist, schweige er. Es mag sie geben. Zeigt mir eine Pfingst- oder charismatische Gemeinde, die sich an die paulinische Regel hält. Wo 2, maximal 3 in Zungen reden. Gewöhnlich durcheinander, gewöhnlich alle oder viele. In diesem Kapitel steht der umstrittene Satz, die Frau soll schweigen, Frauen gewöhnlich führend in dieser Strömung. Dann schreibt er hier, 5. Punkt, die Zungenbewegung ist von schwerwiegendster Unordnung und schlimmster Unmoral begleitet. Das ist jetzt eine schwerwiegende Aussage. Wir wollen nicht einseitige Schuldzuweisung machen, aber wir haben das ebenfalls die Missionare weltweit bestätigt. Es gibt 3 Kennzeichen dieser Strömung. 1. Spaltung, 2. Unzucht. Besonders häufig in diesen Kreisen, weil sie ja gerade in der Gefühlsebene so angesprochen werden. Und 3. oft ein Geist der Unwahrhaftigkeit. Geistliche Wahrheit, liebe Freunde, geht über den Verstand, nicht über das Gefühl. Wer Ohren hat, der höre. Wer meine Worte hört und versteht, ist ein guter Boden. Der Glaube kommt aus der Predigt. Gott hat nie verheißen, sich mit einem Bild zu verbinden, wohl aber mit seinem Wort. 6. Mit der Ausbreitung der Zungenbewegung wurde es in zahlreichen Fällen offenbar, dass sie dämonisch war. 7. Die Zungenbewegung ist in all ihren wesentlichen Kennzeichen nichts Neues und so weiter. Und er zeigt hier schon auf die Parallelen zum Spiritismus. Kirchengeschichtlich hochinteressant, nehmt euch das mit. Und ich möchte Folgendes noch erwähnen. Wenn man mit Anhängern dieser Strömung zusammenkommt, dann schlagen sie einen gewöhnlich auf Markus 16, die Zeichen, die Folgen werden denen, die da glauben, sind. Man beruft sich auf Joel mit Apostelgeschichte 2, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Man schlägt die Apostelgeschichte auf und da sage ich den Leuten, ja Moment, das ist ja der Beginn der Gemeinde. Wir leben ja nicht am Anfang, wir versammeln uns auch nicht mehr in der Halle Salomos wie die Urgemeinde. Wir leben am Ende. Und da müssen wir nach allen Denkgesetzen dort nachlesen, wo die Bibel über das Ende etwas aussagt. Also die Abschnitte über die Wiederkunft. Und das ist ja nach der Botschaft des Kreuzes die häufigste Botschaft der Bibel. Und liebe Freunde, seid Beröa-Christen, von denen es heißt, sie nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Prüft diese Aussage von mir. Die Worte Zeichen und Wunder stehen in den Parousie-Passagen, das heißt in den Abschnitten über die Wiederkunft Jesu. Matthäus 24, 2. Thessalonicher, Offenbarung und so weiter. Nie positiv, nie neutral, sondern ohne Ausnahme immer in Verbindung mit Verführung. Sodass, wenn ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben, auch erwarten müssen, dass am Ende der Tage eine Strömung kommen wird, die Zeichenwunde noch nie dagewesenerweise betonen wird. Und der Jesus sagt in seiner Wiederkunftsrede nicht, dass gläubige Zeichenwunder tun werden können oder tun werden, sondern wenn es möglich ist, durch Zeichenwunder verführt werden. Sie werden solch große Zeichenwunder tun. Der Herr spricht hier von Megan Semaion, große Zeichen, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Ich habe hier folgenden Bericht. Man hat, das war in den 60er Jahren, da einen Heilungsfeldzug gehabt von einem gewissen Dr. Price von der Four Square Gospel. Das stammt auch aus Kalifornien. Und da wurden 350 Fälle von Heilungen proklamiert. Verschiedene Christen taten sich zusammen, um die Wahrheit dieser Behauptung zu überprüfen. Die Resultate waren, 39 Fälle starben innerhalb von 6 Monaten an der Krankheit, von der sie angeblich geheilt worden waren. 5 der Fälle wurden geisteskrank. Bei den 301 Fällen stellte sich nach 6 Monaten heraus, dass sie keinen Nutzen empfangen hatten. Viele gaben dies unumwunden zu. Von 5 wurden berichtet, dass sie tatsächlich geheilt wurden, doch litten sie an psychosomatischen Beschwerden, die auf psychiatrische Behandlungen ansprachen. Und dann hat man dort eine Gegenüberstellung gemacht, biblische Wunder, moderne Wunder. Immer erfolgreich, biblische Wunder, moderne Wunder gewöhnlich nicht erfolgreich. Keine bekannten Rückfälle, moderne Wunder zugegebene Rückfälle. Vielleicht noch ein Punkt, lasst mich es einfügend sagen, ich habe darüber auch in meinem Büchlein ein eigenes Kapitel gemacht, bei diesem Phänomen des Slain in the Spirit, des im Geist erschlagen werden, fallen die Leute nicht immer, aber meistens, es begann mit Catherine Kuhlmann und dann besonders bei Bonke und auch bei Wimber auf den Rücken. Der Mensch in der Gegenwart Gottes fällt, wenn er überhaupt hinfällt, immer aufs Angesicht. Der Mensch, der aufs Angesicht fällt, bedeckt seine Blöße. Der Mensch, der auf den Rücken fällt, deckt sie auf. Deswegen durfte der Altar im Alten Testament nicht auf Stufen errichtet werden, dass, wenn er hinaufsteige, nicht seine Blöße aufdecke. Liebe Freunde, was erleben wir denn in der Welt? Wir sind entblößt, in jeder Hinsicht. Wir haben eine Zwangssexualisierung. Wir sind entblößt in unserem Leibe. Der Jesus sagt, sieh, ich komme wie ein Dieb, selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat, dass er nicht nackt wandle, man seine Blöße sehe. Wir sind entblößt in der Seele dank der Gruppendynamik und wir sind entblößt in unseren frommen Gemeinden durch diese grauenhaften Rückenstürze. Das ist Gericht Gottes. Die Fälle, wo das in der Bibel vorkommt, war das immer Gericht. Und Paulus sagt ausdrücklich, 1. Korinther 14, Vers 25, er würde auf sein Prosopon im griechischen Angesicht fallen. Und wenn ihr glaubt, dass es das für Gläubige nicht gibt, lest doch nach Laodicea. Keine Taufscheinchristen, keine Namenschristen, ein goldener Leuchter in der Hand Jesu. Und der Herr Jesus sagt dieser Gemeinde, es waren echte Gläubige, du sagst, ich bin reich, ich bin satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist blind, arm, jämmerlich, bloß und elend. Wenn ihr meint, dass Gläubige über ihren Zustand nicht betrogen sein könnt, lest die Bibel. Hier ein goldener Leuchter in der Hand des Herrn und über ihren wahren Zustand restlos betrogen. Und der Westen, liebe Freunde, ich schließe mich mit ein, ist Laodicea geworden. Wollt uns bitte nichts vormachen. Heilung fast immer sofort oder beinahe sogleich zur Zeit der biblischen Wunder. Gewöhnlich nicht sogleich, oft sehr allmählich. Auferweckung von Toten zur biblischen Zeit, keine Auferweckungen. Alle Arten von Krankheiten waren die biblischen Wunder, gewöhnlich nur psychosomatische Beschwerden. Keine beobachtbare Abhängigkeit von psychologischen Techniken, auffällige Abhängigkeit von psychologischen Techniken. Techniken, die die Seele ansprechen, das Gefühl durch eine Überbetonung der Musik, des Auges, gewisse Beleuchtungseffekte, die Leute werden wie in einen Trancekessel versetzt. Und jetzt kann man sagen, ja Alexander, das ist ja eine schwerwiegende Behauptung. Und ich möchte das zum Schluss noch dokumentieren. Das war eine Korrespondenz hier, ein Heilungsbericht in der Zeitschrift Charisma von einem Mädchen, das angeblich bei Reinhard Bonke geheilt wurde. Claudia Sinz aus Essen vor Bonke, Claudia Sinz nach Bonke. Und dann hat Pastor Helmut Weidemann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Gießen, ein Mann, der wirklich eine begnadete Verkündigung hat, es treffen sich am Sonntagvormittag in seiner Gemeinde jetzt fast schon 1000 Leute, er hat mit Bonke bzw. mit Charisma und Christus für alle Nationen, dem Missionswerk von Bonke, wegen dieses Heilungswunders korrespondiert. Es ging lange hin und her, es dauerte sehr lange, bis er die Anschrift kam von dieser Claudia Sinz. Er schrieb hin, keine Antwort. Er schrieb wieder hin, keine Antwort. Er schrieb nochmal hin, keine Antwort. Dann schrieb er Christus für alle Nationen an und fragte, was ist da eigentlich los? Ihr habt doch versprochen, ihr werdet medizinisch bezeugte Heilungswunder bringen. Und dann schreibt der damalige Sekretär von Reinhard Bonke, Rolf Zillwig, zurück, 8. Dezember 88. Die bezeugten Heilungen sind Spontanzeugnisse, für die Christus für alle Nationen nicht verantwortlich zeichnet, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diese Zeugnisse nachzugehen, sie zu prüfen und aufzulisten. Das war mühsam und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Klammer, Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Das schreibt der Sekretär von Bonko. Wer es nicht glaubt, wir haben schwarz auf weiß da. Und dann schrieb Helmut Weidemann zurück. 16. Dezember 88. Auf der Feuerkonferenz in Frankfurt war ich selbst und erlebte wie von Reinhard Bonnke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen, als gerade geheilt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Ich möchte hier noch kurz sagen, es ist für mich keine Frage, dass Gott heilen kann. Wir haben nach Jakobus 5 erlebt bis hin zu Krebs. Aber das ist eine der Irrlehren der Pfingstbewegung. Heilung ist nicht, wie sie sagen, im Kreuzesopfer eingeschlossen. Mit Berufung auf Jesaja 53, Vers 4, Matthäus 8 sagt man, Heilung ist im Kreuzesopfer eingeschlossen. Deswegen musst du, wenn du richtig glaubst, gesund sein. Paulus sagt, Römer 8, 23, wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Deswegen werden du und ich alt und gehen uns die Haare aus. Hinderlich wie überall ist hier der eigene Haarausfall. Und müssen wir auch normalerweise sterben. Und man stirbt gewöhnlich an einer Krankheit. Und wie Dave Hunt sagte, wenn das stimmte, dann sollte es wenigstens ein solch ein Heilungsevangelist durch Glauben in 2000-jähriger Kirchengeschichte einmal geschafft haben, Jahrhunderte alt zu werden. Nein, auch die Gläubigen wären gewöhnlich nicht viel älter als die Ungläubigen. Und man stirbt gewöhnlich an einer Krankheit. Also, dass er das nicht falsch versteht. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll man das noch mit dem Wahrheitsgebot vereinbaren können? In ihren Brief schreiben sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als die Heilung sei. Das glaube ich allemal auch. Aber warum spricht Reinhard Bonnke mehr von Zeichen Wundern als von Golgatha? Ähnlich ja für diese Einladung, Erfahrungen mit der Kraft Gottes. Zauberer Simon, gebt mir auch die Kraft, die Macht, dass wenn ich jemandem Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfängt. Dahinter stand Zauberei. Aber in ihrer Zeitschrift, in ihrem Brief schreiben sie, dass das wohl ein Hinweis sei, dass Golgatha wichtiger als Heilung sei. Das glaube ich alle Male auch. Aber warum spricht Reinhard Bonnke mehr von Zeichen Wundern als von Golgatha? 4 Videokassetten habe ich von ihrem Missionswerk. Aber auf allen nimmt die Heilung und der damit verbundene Rummel, Klammer, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wunder nachprüfen, dann ist plötzlich ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl sie in ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen Wundern sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilungen, aber so geht es nicht. Ich schließe mit Folgendem ab. Liebe Freunde, der Mann Missionar Ralf Schallis, Autor von diesem Buch Kurswechsel, das Leben beginnt, und ich habe immer wieder Zeugnisse gehört, wie Menschen berichten, wie durch dieses Buch ihr Nachfolge, ihr Gebetsleben verändert wurde. Er war ein Mann, von des Leibes Ströme lebendigen Wassers flossen. Er sagte, ich habe mir das Leben der Diener angeschaut, die eine Segensspur hinterlassen haben, und so unterschiedlich sie waren, sie haben einmal im Jahr die Bibel gelesen. Und ich werde nicht vergessen, wie mir Ralf Schallis sagte, ich bin 40 Jahre lang Christ, ich habe die Bibel 40 Mal gelesen. Der Mann schrieb mir in einem privaten Brief, ich komme mehr und mehr zur Überzeugung, die charismatische Bewegung ist das Gericht Gottes über die Gemeinden. Und das Gericht Gottes beginnt ja gewöhnlich am Hause Gottes, laut 1. Petrusbrief. Es ist Zeit, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Das ist eine schwerwiegende Aussage. Denn ich glaube, dass die Diagnose, die in diesen Strömungen von uns gestellt wird, wahrlich oft genug zutrifft. Denn liebe Freunde, wenn jemand zu uns kommt, und ich rede jetzt nur von mir und unseren Kreisen, der es natürlich immer Ausnahmen hat und sagt, euch fehlt Vollmacht, euch fehlt Kraft. Bei euch ist doch nicht das Leben der Urgemeinde. Ja, wer kann dann sagen, na, bei mir ist alles in Ordnung. Vielleicht dieser Mann Ralf Schallis, obwohl er hätte es sicherlich auch nicht gesagt. Und dann sehnt man sich nach mehr, und dann wird uns diese Schnellmethode angeboten. Ja, ist ja ganz klar, warum bei euch Vollmacht fehlt. Euch fehlen diese besonderen Kräfte. Ihr müsst Zungen reden, ihr müsst die Geistestaufe haben. Und ich weiß ja, wie es mir selber ging. Und dann kommen diese Schnellmethoden und dann wird man im Geist erschlagen und dann ist man angeblich voll Geistes. Und da sage ich diesen Leuten, ich habe nur eine Schnellmethode in der Bibel. Ich lese nur einmal in der Bibel, dass der Vater läuft, dass der Schöpfer seinem Geschöpf in Riesenschritten entgegeneilt, dass uns also die Gegenwart, der Segen, die Kraft Gottes in Windeseile zuteilt wird. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich werde nicht vergessen, wie Wilhelm Busch fragte, wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen? Oder aktualisiert für unsere Thematik die Leute, die mehr Charismen oder Erfahrungen oder Geistestaufe machen wollen? So sehr wir Erfahrungen natürlich mit Gott machen, aber es darf nie die Basis sein. Die Basis ist das Wort. Nein, dem Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Weg zu mehr Vollmacht. Und alle Erweckungen haben damit begonnen, dass die Gläubigen Buße getan haben. In den Sendschreiben haben wir sehr beklagenswerte Zustände. Von diesen 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung werden ja außer 2 alle getadelt. Keiner Gemeinde sagt der Jesus, du brauchst die Geistestaufe. Keiner Gemeinde sagt der Jesus, du brauchst Charismen. 8-mal sagt er, tue Buße. Gott erneuert immer über das Kreuz. Nicht über Charismen, die nicht als Wachstumsvitamine gedacht sind für fleischliche oder junge Christen, sondern als Werkzeuge in der Hand reifer Christen. Damit ist mein Vortrag am Ende. Ich darf jetzt noch eine Bitte aussprechen. Zunächst herzlichen Dank für Ihr geduldiges Zuhören. Haben wir noch 10 oder 15 Minuten? Es sitzt unter uns jemand, Charlie, bist du so lieb, kommst du nach vorne, der 11 Jahre in der Pfingstbewegung war, in der Volksmission. Ich habe ihn gebeten, abschließend, hoffentlich nicht 15 Minuten überschreitend, ich habe dir schon 5 Minuten geklaut, noch aus seinen eigenen Erfahrungen zu erzählen. Vielen Dank.
Mein Name ist Karl-Hermann Kaufmann, ich komme aus Tailfingen, aus Albstadt. Und sicher kein Zufall, dass ich heute hier bin, weil unter anderem Alexander eine große Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, wie mein Weg in die Pfingst- und charismatische Bewegung ging und vor allem wieder herausging. Ich habe mich 1974 durch die Gnade des Herrn bei Jugend für Christus bekehrt. Ich war genau wie Sie oder der Großteil von Ihnen ein CVJMler. Wir waren geprägt von den Büchern von Pastor Wilhelm Busch, war es nahestehender altpietistischen Stunde. Ich war ein junger Mann aus normal behütetem Hause und es geschah, dass hier Erweckung war in Tailfingen, dass plötzlich ca. 30 bis 40 junge Leute zum Glauben kamen. Es war kein so Verstandesglaube, sondern es wurden klare Wiedergeburten erlebt. Es gab Vergebung der Sünden. Und plötzlich hatte der CVJM eine große Gruppe von wiedergeborenen Leuten. Hier war aber ein Problem. Die Spitze des CVJMs, das war die 2. Generation der altpietistischen Stunde, diese Leute waren die meisten nicht bekehrt. Und es kam dann zur Kollision zwischen uns jungen Gläubigen und zwischen dieser führenden Generation des CVJMs. Und bei allen Fehlern geschah dann doch etwas Erschütterndes. Wir merkten, dass kein geistliches, echtes Leben da war und dann begann unsere Suche. Junge Gläubige, vollkommen von der biblischen Lehre unbelehrt, mit Illusionen und dann kam die Volksmission, eine gemäßigte Pfingstgemeinde und sie hatte plötzlich alles, was wir glaubten zu benötigen. Geistestaufe, Zungenreden, Weissagen. Vor allem, was uns faszinierte, waren ihre Gottesdienste, die so herzlich waren. Wenn ein anderer Gläubiger den Bruder oder die Schwester traf, dann wurde der Ruf angestimmt, preist dem Herrn, es wurde sich umarmt, es war für uns trockene Schwaben aus dem CVJM, aus dem Pietismus, etwas Faszinierendes. Und dann die Versammlung, das erste Mal Zungenreden. Und dann steht jemand auf und sagt, so spricht der Herr in der Ich-Form. Und in dieser Versammlung Kraftwirkungen, Krankenheilungen von Krebs wurden bezeugt. Und wir waren nach kurzer Zeit überzeugt, hier ist die wahre Urgemeinde, hier ist das wahre biblische Evangelium. CVJM, Pietismus und das alles könnt ihr vergessen, das ist eine Vorstufe. Hier ist das wahre Leben. Es ging kurze Zeit und wir waren in der Pfingstbewegung. Ich kämpfte dann mit meiner Frau zusammen, wir waren jung verheiratet, circa ein Jahr um die Taufe im Heiligen Geist. Uns wurde erklärt, die Geistestaufe ist eine 2. Erfahrung. Dem Moment, wie du als Gläubiger dich dem Herrn Jesus öffnest und um die Taufe im Heiligen Geist bittest, dann passiert es. an deiner Stirn oder an deinem Scheitel beginnt eine Kraft zu wirken, die deinen ganzen Körper durchströmt bis zu den Fußsohlen. Und in dem Moment, wenn der Herr dich so mit seiner Kraft erfüllt, brichst du in Zungenrede aus. Du redest in Zungen, das ist das Zeichen. Und ab diesem Zeitpunkt hast du Sieg. Und ich hatte keinen größeren Wunsch in meinem Herzen als Sieg. Ich habe gemerkt, ein Jahr nach der Bekehrung, dass der Sieg nicht da war. Und dann lag ich auf den Stühlen in der Versammlung und habe geschrien zu Gott, taufe mich mit deinem Geist. Und dann geschah es 1977. Ich erhielt in einer Pfingstversammlung, wo sehr viel Sünden aufgedeckt wurde. Man kann darüber geteilter Meinung sein, ob es biblisch ist, in einer öffentlichen Versammlung Sünden aufzudecken. Ich bin überzeugt, dass es nicht der Fall ist. Und hier geschah es dann, dass ich plötzlich in Zungen zu reden begann. Sogar noch vor der Handauflegung. Meine Frau neben mir redete plötzlich auch in Zungen und wir hatten plötzlich diese Gebetssprache. Die Brüder kamen und haben gehört und sagten, ja, das ist Zungenrede, ihr seid jetzt geistgetauft, jetzt seid ihr vollgültig, jetzt seid ihr mit dem Geist erfüllt. Nur das Problem war, bei mir äußerte sich dies nicht. Ich hatte keinen Sieg trotz der Zungenrede. Ich war ein Wrack psychisch in dieser ganzen Zeit. Ich hatte Probleme, war ein Dauerseelsorgefall trotz Zungenrede. Dann ging es weiter. Ich habe dann weiter nach den Gaben gestrebt. Ich wurde dann immer verzweifelter und dann kam mir der Herr zu Hilfe mit einem sehr einfachen Mittel. Ich hatte plötzlich innerlich ganz klar den Drang, die Bibel zu studieren. Ich habe die Bibel gefressen, anders kann man es nicht mehr nennen. Ich habe teilweise 30 Kapitel im Tag gelesen. Ich habe Bibel studiert Tag und Nacht. In der Hoffnung, hier findest du endlich Sieg. Trotz Geistestaufe hatte ich ihn nicht. Ich habe mich einmal erwischt, wie ich auf der Straße lief und in Zungen gesungen habe. Und ich merkte dann plötzlich, dass dieses Singen in Zungen nach einer Melodie eines Schlagers war. Ich lief dann in die Seelsorge und die Brüder sagten, weißt du, alle alten Erweckungslieder sind sowas ähnliches wie Schlager gewesen. War ich wieder beruhigt. Ich machte erschütternde Erlebnisse, geriet dann in die charismatische Bewegung hinein, zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Es gab zu meiner Zeit 5 Chapter in Deutschland, zwischenzeitlich müssten es 50 oder 100 sein, riesige Bewegung. Ich kam mit extremen amerikanischen Charismatikern in Kontakt. Ich war bei Dr. Yonggi Cho, ich war bei Mitarbeiter von Catherine Kuhlmann, bei Russell Bixler. Ich war bei Bondke, ich war bei diesen großen Predigern. Aber innerlich ein Mensch, der leer war. Und dann geschah was Faszinierendes. Gott führte mir eine Kassette in die Hände. Und auf dieser Kassette redete ein Mann. Dieser Mann bezeugte, dass er, egal ob er beim Abendmahl ist oder ob er in einem Schwimmbad ist, dass er gleich in Christus sein kann. Johannes 15. Ich sprang auf vom Sessel und rief, das geht nicht. Und ab diesem Zeitpunkt begann ich in der Bibel zu studieren, was die Bibel über diesen Ausdruck in Christo zu bleiben, was Johannes 15 meint, sagt. Parallel dazu entstand ein Hauskreis in unserer Gemeinde. Ich war damals in der Wortverkündigung tätig. Ich war zwischenzeitlich Ältester dieser Pfingstgemeinde. Ich hielt Bibelstunden, sprach in Zungen, habe selber geweissagt, so spricht der Herr in der Ich-Form. Hatte eine Form von Gesichten, das sich eher in Eindrücken äußerte und hatte in einer bescheidenen Art so etwas Ähnliches wie Heilung. Ich hatte also alles, was ein Pfingstler brauchte und war innerlich ein leerer, zerrütteter Mensch. Und dann, als ich das erkannte, mit diesem in Christus sein, habe ich die Bibel studiert, Tag und Nacht und trug diese Lehre in den Hauskreis hinein. Und ich stieß auf Bibelstellen, Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christo. Habe ich mir gesagt, wenn du mit jedem geistlichen Segen gesegnet bist in Christo, warum brauchst du eine Geistestaufe, einen zweiten Segen? Kolosser 2, 9 und 10. In ihm, in Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ich wurde immer skeptischer. Ich hatte plötzlich die Erkenntnis von der Schrift her, dass ich in Christo alles besaß und entfernte mich immer mehr von der Pfingstbewegung. War trotzdem Ältester, trotzdem in der Pfingstbewegung als Ausleger, als Halter von Bibelstunden tätig, war Ältester der Gesamtvolksmission in Stuttgart, hatte mich von den Extremen der charismatischen Bewegung aufgrund der Bibel abgekehrt, war aber trotzdem Pfingstler. In der Phase rief mich oder sagte zu mir ein Ältester, einer befreundeten Gemeinde, die sich von der Pfingstbewegung abgekehrt hatte, komm nach Waldmüssingen zu uns kommt Alexander Seibel, er ist ein Pfingstgegner, du bist ein gemäßigter Pfingstler, wir wissen das, bei dir sind keine Entgleisungen, du bist normal, komm zu uns und wir möchten sehen, wie ihr euch duelliert. Das war so der Wunsch vom Sepp, der das gern sehen möchte und ich hatte keine Lust. Aber dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und ich betete und sagte, Herr Jesus, wenn es wirklich dein Wille ist, dann gehe ich folgendermaßen vor, ich übersehe die Einladung, ich werde sie einfach überhören, ich gehe da nicht hin, dann soll mir der Leiter dieses Kreises noch einmal ganz separat anrufen und mich ausdrücklich einladen. Und kurz darauf, am Tag später, war es soweit, ich kam dann nach Waldmüssingen. Das war für mich das Zeichen vom Herrn, du musst gehen. Ich war ja gewöhnt als Pfingstler nach Zeichen zu leben, heute lebe ich nach dem Wort, aber damals hat es funktioniert. Und in Waldmüssingen traf ich dann mit Alexander zusammen. Wir haben uns dann duelliert, in Anführungszeichen, bis in die Nacht hinein. Und ich hatte ein ganz seltsames Erlebnis. Ich merkte während des Gespräches plötzlich, der Mann ist ehrlich. Und ich merkte, ich kannte mein Herz, ich bin genauso ehrlich. Und dann wurde es langsam in meinem Kopf klar, dann ist einer von uns zwei verführt, er oder ich. Und als er dann rausging, ich kriege das Zitat nicht mehr ganz richtig zusammen, aber es war in der Richtung, dass er dann sagte, den lasst mal ruhig laufen, irgendwann kommt er zu uns, denn er glaubt dem Wort. Und genau das war's. Das Wort Gottes war mein Ein und Alles. Nur ein Beispiel dazu. Ich hatte die Gabe der Weissagung. Und wenn ich weissagte, so spricht der Herr, dann hatte ich wenig Interesse am Worte Gottes. Aber ich liebte das Wort Gottes. Und dann begann ich noch heftiger die Bibel zu studieren. Dann geschah was Erschütterndes. Die Gabe der Weissagung hörte in dem Maße auf, wie ich mich der Bibel zuwandte. Und dann kam es zu fürchterlichen Kämpfen. Ich schrie dann Tag und Nacht zu Gott und sagte, Herr Jesus, entweder ist er verführt oder ich. Ich betete einen Liedvers und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, so bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. So schrie ich Tag und Nacht zu Gott und bat um Klarheit. Und dann geschah es. Kein Wunder, keine Erleuchtung, sondern was ganz Einfaches. Mitten im Bibelstudium erkannte ich plötzlich, heute nenne ich es Heilsgeschichte. Zusammenhänge der Bibel. Ich erkannte zum Beispiel, was der Alexander ausgeführt hat, dass jeder gläubige Geist getauft ist. Ich erkannte an den Zeichen, dass es drei zentrale Stellen über Zeichen gibt. Einen Missionsbefehl an Israel. Wenn du Israel missionierst, Matthäus 10, Vers 5, dann tu es mit Zeichen. Einen Missionsbefehl an die Heiden. Wir sind Heiden. Da steht drin, missioniert sie, tauft sie, lehrt sie. Kein Wort von Zeichen. Dann studierte ich die Zeichen. Ich sah, dass die Zeichen zur Epoche der Apostel gehörten. Hebräer 2, 3 und 4 sagt, sie haben aufgehört. Und ich sah dann dasselbe, dass die Zeichen eben nur noch als Verführung auftauchen. Und so begann ich mich innerlich gegen diese Bewegung zu stellen. Ich betete in der Versammlung, wir hatten eine große Prophetin, wenn diese Geistesgaben von dir sind, Herr Jesus, dann lass sie geschehen. Sind sie aber nicht von dir, dann bitte ich dich, verhindere, dass diese Geistesgaben geschehen. Von der Stunde an war keine Weissagung mehr in der Ortsversammlung der Volksmission. Dann war ich einen Sonntag krank und lag im Bett. Meine Frau, oder ging nicht, weiß ich nicht mehr genau. Krank oder ich wollte nicht, ist egal. Auf jeden Fall, ich war nicht in der Versammlung. Und an diesem Morgen kam Weissagung. Ich war wieder dort am Sonntag drauf, es kam keine Weissagung mehr. Ich wurde immer klarer, du bist verführt. Ich studierte die Bibel, es ging kurze Zeit und ich sah die ganze Palette vor mir. Ich konnte fast jede pfingstliche Lehre im Laufe der Zeit dann als Verführung an mir selber erkennen. Und im tiefsten Grunde hat mich dann das Wort Gottes überzeugt, dass ich einer absoluten Verführung anheimgefallen bin. Unter fürchterlichen Kämpfen, meine persönlichen Freunde, meine geistigen Väter sitzen heute noch in der Pfingstbewegung bis zum Hals, teilweise in schwärmerisch extremen Richtungen wie Altensteig. Und trotzdem, wir wurden dann regelrecht herauskatapultiert. Wir waren nach kurzer Zeit keine Pfingstler mehr und es entstand bei uns in Teilfingen eine kleine freie Brüderversammlung. Und im Nachhinein, ich kann nur als persönliches Zeugnis bezeugen, ich bin tief überzeugt von der Lehre der Bibel her. Für mich war das Wort Gottes der entscheidende Faktor, das mich letztendlich überzeugt hat, dass wir es hier mit einer absoluten Verführung zu tun haben. Ich stellte vier Dinge fest. Die Pfingstbewegung und auch die charismatische Bewegung vertauscht genau vier Dinge. Sie verwechselt Israel mit der Gemeinde und Endzeit mit Apostelzeit. Die vier Dinge werden vertauscht und da kommt die ganze Lehre her. Unterscheidet man das Wort Gottes exakt, bleibt nichts mehr übrig. Ich habe mit dem extremsten Pfingstprediger gesprochen, ein Branham-Schüler. Er wusste nichts mehr zu sagen auf das, was die Bibel hier so klar lehrt. Und als persönliches Zeugnis, ich bin jetzt fast 6 Jahre weg aus der Pfingstbewegung. Über 5 auf jeden Fall. Von der Kraft her, ich lernte dann hinterher die wahre Kraft des Evangeliums kennen. Nämlich das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha. Dass ich mit Christus gekreuzigt bin und dass ich mit einfachen Glaubensakten, indem ich in der Buße und in der richtigen Haltung im Aufblick zum auferstandenen Jesus Christus meine Nachfolge gehe, dass dann der Heilige Geist sein Werk in meinem Herzen tut und dass dann der Sieg sich eingestellt hat, den ich vorher nicht hatte. Und trotz allen Kämpfen kann ich nur eines bezeugen. 11 Jahre Pfingstbewegung, jetzt 5 Jahre weg von der Pfingstbewegung. Ich möchte keinen Tag zurückgehen und ich bin dem Herr Jesus sehr dankbar, dass er mich hier herausgeführt hat und kann nur sagen, die Bibel verwirft diese Dinge absolut und es rendiert sich hier wirklich das Wort Gottes zu befragen, was ist Wahrheit. Danke.